Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute herzlich Daniela Wiesler mit dem Thema Verordnete Distanz, Freundschaft und Liebe in Corona-Zeiten.
Alles krieg ich alleine hin, ihr staunt, wozu ich fähig bin. Und weil mich keiner besser kennt, bin ich selbst mein Assistent. Halt meinen eigenen Poker und Psychoanalysestund, trag mir selbst Gedichte vor, sing mit mir im Doppelchor, besiege mich bei Schachpartien, hab mir das meiste selbst verziehen, kann für mich eine Lanze brechen, mich im Zweifel auch bestechen. Reich mir selbst den Staffelstab und nehm mir auch die Beichte ab. Doch gibt's nen Punkt, an dem ich scheiter, da kämen auch andere nicht weiter. Küssen kann man nicht alleine, und ich sag dir auch den Grund. Küssen, das geht auf keinen Fall alleine, denn dazu brauch ich einen anderen Mund. Allein ist das unmöglich, ich weiß genau, das geht nicht. Versuche enden kläglich, das ist nur vertane Zeit. Ich müsste mal agieren und endlich kapieren, da hilft kein Meditieren. Küssen kann man nur zu zweit, ich wäre dazu bereit.
Tja, küssen kann man nicht alleine, umarmen geht auch schlecht, das bekommen wir alle in diesen Zeiten manchmal schmerzlich zu spüren. Die Pandemie hält uns körperlich auf Abstand, Fernbeziehungen kommen nicht mehr zusammen, verliebte Teenager können gar nicht erst richtig starten mit der Beziehung, Singles haben kaum eine Chance, die oder den Richtigen überhaupt erst kennenzulernen. Auf der anderen Seite stellen feste Partnerschaften das enge häusliche Aufeinanderhocken, das Schreibtischteilen beim gemeinsamen Homeoffice oder Homeschooling auf eine echte Belastungsprobe. Und unsere Freunde? Kein Umarmen, kein Drücken, kein Trösten, kein Küsschen. Und wen wählen wir aus, wenn wir nur wenige sehen können, auf Abstand? Wie kann Gemeinsamkeit und menschliche Intimität gelebt werden auf Distanz? Verordnete Distanz, Freundschaft und Liebe in Corona-Zeiten ist unser Thema heute. Wie haben sich Ihre engsten Beziehungen verändert, meine Damen und Herren? Was fehlt Ihnen besonders? Und was lassen Sie sich einfallen, um diese engen inneren Bande nicht abreißen zu lassen, um menschliche Nähe auch auf die Entfernung fühlen und leben zu können? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und wenn Sie das lieber möchten, dann bleiben Sie natürlich auch anonym. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen und wir, das sind heute zugeschaltet aus Münster, Professor Anne Milek, Paar- und Familienpsychologin an der Universität Münster. Guten Morgen, Frau Milek.
Guten Morgen.
Dann begrüße ich Dr. Janosch Schobin, Soziologe und Experte für Freundschaftsnetzwerke an der Universität Kassel. Schönen guten Morgen, Herr Schobin.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Und wir schalten noch Schweden dazu. Unsere Runde komplettiert Professor Rebecca Böhme, Neurowissenschaftlerin am Zentrum für soziale und affektive Neurowissenschaften in Linköping, habe ich gerade gelernt, und Autorin des Buchs Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Herzlich willkommen, guten Morgen auch Ihnen.
Dankeschön, guten Morgen.
Wie hat sich Corona auf Ihre Freundschaften und Ihre Liebesbeziehungen ausgewirkt? Dazu hat sich auch meine Kollegin Eva-Maria Götz mal auf der Straße umgehört.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass Corona mein Liebesleben eher positiv beeinflusst hat, weil ich vor Corona relativ viel unterwegs war und wir uns nur sporadisch, sagen wir mal, zusammen zu Hause gesehen haben. Während Corona musste ich berufsbedingt und auch mein Liebster zu Hause bleiben und wir haben endlich mal 6 Wochen gemeinsam verbracht, was uns noch nie passiert ist, ganz ehrlich.
Man kann halt nicht so viele Leute kennenlernen, ne? Das ist jetzt bei mir so das Problem, oder?
Man hat halt die Leute, die man kennt.
bin ich neu.
Ich bin kein Mensch, der rausgeht und in die Bar sitzt. Von daher, für mich war das kein Problem.
Für mich war das am Anfang ganz, ganz schwer, weil ich meine Freunde ja jeden Tag in der Schule gesehen habe. Und als es dann erstmal hieß, höchstens eine Person, das war schon eine ziemliche Umstellung. Also man hat sich schon ziemlich einsam teilweise gefühlt. Aber dann war es halt auch umso schöner, wenn man sich dann doch mal treffen konnte. Man hat es irgendwie viel mehr wertgeschätzt. So, das war schon einsam teilweise.
Da ich deutschlandweit Freunde habe und immer sehr viel im telefonischen Kontakt stehe, deshalb ist ja nicht so viel verändert bei mir.
Mir hat gefehlt diese Nähe zu Menschen und dieses Anfassen, dieses Umarmen, zusammen was zu trinken, zusammen reisen zu gehen, vor allem zusammen Sport zu machen. Das hat mir gefehlt.
Bei mir hat sich insofern verändert, dass man sich nicht mehr so oft mit Freunden trifft. Man macht viel mehr übers Internet. In kleinen Freundeskreisen trifft man sich natürlich noch mit Abstand, aber ja, ist halt nicht mehr wie vorher.
Ja, es ist nicht mehr wie vorher, definitiv. Frau Mielek, Sie erforschen in Münster gerade in verschiedenen Studien die Auswirkungen der Pandemie auf die Paarbeziehungen. Wir haben es gerade gehört, die einen freuen sich, weil sie endlich Zeit füreinander haben. Andere bleiben allein, weil sie gar niemanden kennenlernen können. Was sind Ihre bisherigen Haupterkenntnisse? Wie wirkt sich die Corona-Situation auf die Liebe, auf Paare aus? Welche Unterschiede erleben Sie da vielleicht auch?
Ja, das kam jetzt in den Wortbeispielen auch schon sehr, sehr deutlich rüber, dass es eben ganz unterschiedlich ist, was die Paare derzeit erleben. Wo der eine sagt, auch endlich können wir mal in Ruhe auch zusammen die Mahlzeiten einnehmen, es ist nicht so viel Reisetätigkeit da, wir haben wirklich jetzt mal Zeit füreinander und miteinander, ist es eben bei anderen Paaren genau das Gegenteil, die gar nicht wissen, wie sie Homeschooling, Homeoffice miteinander kombiniert kriegen, vielleicht auch in Berufen tätig sind, wo sie raus müssen und gleichzeitig Kinder Betreuung gar nicht gewährleisten können oder wo sie auf Distanz leben und ihnen jetzt eben die Gemütlichkeit genommen wird, sich an Wochenenden als Fernbeziehung auch wirklich regelmäßig zu sehen.
Sie haben ja während des Lockdowns auch eine Tagebuchstudie durchgeführt von April bis Juni. Erstmal, wie kann man sich das vorstellen und was ist das Ergebnis?
Ja, wir haben dort im Prinzip Personen online, das wurde ja alles an alles digital gemacht, online eingeladen, uns wirklich täglich über einen Zeitraum von 2x7 Tagen, also einmal direkt in der Lockdown-Phase und dann danach, als dann eben erste Lockerungen wieder möglich waren, gebeten, uns 4-5 Mal am Tag einfach zu berichten, wie es ihnen geht, wie sie sich emotional fühlen, aber auch mit wem sie in den letzten 2 Stunden Kontakt hatten und ob der eben offline, also wirklich in Persona stattgefunden hat oder nur digital in irgendeiner Form online, sei es via Chat oder auch via Telefon. Und da konnten wir schon sehr zeigen, dass also so die Laune, wie gut man sich fühlt, eben doch damit zusammenhängt, ob man Kontakt hatte. Und es zeigte sich, dass eben gerade der persönliche Kontakt eben auch mit etwas besserer Laune und weniger Einsamkeit einherging. Aber dass, wenn dieser persönliche Kontakt eben nicht möglich war, dass dann eben auch Online-Kontakte durchaus auch eine kompensatorische Funktion hatten und eben dann auch dafür so geführt haben, dass man sich zum Beispiel ein bisschen glücklicher fühlt.
Und welche Paare haben das gut gemeistert? Welche Paare hatten größere Schwierigkeiten? Also gibt es da ein Erfolgsrezept oder können Sie sagen, es teilt sich in verschiedene Gruppen?
Ganz so einfach ist es nicht, aber es ist tatsächlich so, dass wir schon erste Hinweise darauf haben, welchen Paaren es etwas schwerer fällt und welche Paare da mit dieser besonderen Situation eben etwas besser umgehen können. Zum einen zeigt sich, dass die gemeinsame Stressbewältigung, wie gut man das hinkriegt, wie doch auch eine große Rolle spielt, wie gut man jetzt mit diesem Stressor Corona eben gemeinsam umgeht. Also Paare, die da sehr, sehr sensibel miteinander umgehen, die vielleicht auch die Corona-Krise als eher was Gemeinsames ansehen und nicht so als, damit muss jeder für sich selber klarkommen, sondern das ist eben was uns auch beide oder eben die ganze Welt ja in diesem Fall betrifft, dass das die sind, die dann, die es schaffen, diesen sogenannten Spillover-Effekt, also dieses Überschwappen von Stress auf die Partnerschaft, den wir überall sehen, der also auch ein jetzt eben sehr, sehr relevanter Effekt ist, dass sie den so ein bisschen abpuffern können und dass für diese Paare das eben nicht ganz so schlimm ausfällt, beziehungsweise dass die das schaffen, das so ein bisschen dann eben besser damit umzugehen.
Das heißt, wenn man sieht, okay, das ist etwas, das von außen kommt, wir meistern das gemeinsam, dann rückt man sozusagen näher zusammen und in dem Moment, wo man sich alleine fühlt und jeder seinen eigenen Weg geht, dann separiert es eher, richtig?
Ja, genau. Na, dann ist auch so die Gefahr, dass halt diese ganzen negativen Einflüsse, die chronischer Stress, das Navigieren von Alltagsdingen, auch der Umgang mit vielleicht eben jetzt der finanziellen Situation, die für einige Paare sehr, sehr große Herausforderungen darstellt, ist dann immer gleich noch viel, viel schwerer, wenn man das eben alleine tragen muss und führt dann eher mal auch zu Streit und zu Konflikten und zu weniger Beziehungszufriedenheit im Vergleich zu Paaren, die das meistern, dann eben auch als gemeinsam durchzugehen. Das ist ein Beispiel. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Rahmenfaktoren, so eine bestimmte persönliche eine Tendenz, die es dann einem auch ein bisschen leichter macht, die Partnerschaft vor negativen Einflüssen zu schützen. Also da gibt es schon auch noch eine Reihe von anderen Faktoren.
Da werden wir gleich bestimmt auch noch mehr drüber reden. Herr Schoh, wenn Menschen, die keinen Partner haben, für die sind Freunde umso wichtiger. Welche Rolle spielen Freundschaften in Zeiten von Corona?
Naja, das ist auch sehr heterogen, würde ich sagen. Hängt natürlich davon ab, erstmal, welche Rolle die Freunde im Leben gespielt haben. Bei uns ist es ja so, dass Freunde nur selten zusammenleben. Das ist sozusagen im jungen Erwachsenenalter so. Ein bisschen nach der leeren Nestphase ist es so, dass das ein bisschen häufiger wird. Aber in der Regel wohnen Freunde woanders. Und das ist das eine. Das heißt, man musste außer Haus und dann gab es die entsprechenden Restriktionen, mit wie vielen man sich treffen durfte. Und das führt auf ein zweites Problem. Es gibt sehr unterschiedliche Freundschaftsstile. Es gibt Leute, die Freundschaften eher in gruppenförmigen Kontexten erleben, also eher mit vielen befreundet sind, indem die einzelnen Beziehungen eher im Kontext einer Gruppe stattfinden. Aber es gibt auch sehr häufig, wenn man so Leute, die eher auf Zweierbeziehungen fokussiert sind, wo Freundschaften ganz enge Zweierbeziehungen sind. Und je nachdem, was für eine Art Freundschaftstyp man ist, und wird sich das auch sehr unterschiedlich dargestellt haben. Also am Beispiel, wenn man, ich würde mal sagen, eher draußen war, auf Party war, mit vielen Leuten unterwegs war, dann war Corona natürlich, wenn man so will, ein ziemlicher Beziehungskiller. Wenn man aber eher der Typ war, der diese zwei, drei engen Beziehungen gepflegt hat, dann konnte man das aufs Telefon verlagern und vielleicht auch, wenn die in der Nähe gewohnt haben, die auch noch mit einer gewissen Regelmäßigkeit treffen.
Auf Distanz dann und draußen. Ne? Das war, glaube ich, viele haben, oder es gibt viele Singles, von denen ich auch gehört habe, die gesagt haben, sie haben sich so einen Corona-Partner sozusagen gesucht, also einen Freund oder zwei Freunde, die in dieser Zeit dann eben sehr, sehr eng waren. Grundsätzlich ist ja, Freunde sind ja eigentlich ein geschützter Kreis, wo man entspannen kann, wo man sich fallen lassen kann. Jetzt erleben wir alle gerade dieses Rumgeeiere, wenn man sich sieht, alle Gewohnheiten zur Begrüßung sind weg. Gibt man sich jetzt die Hand, umarmt man sich gar, drückt man die Ellenbogen aneinander? Wer fängt an? Wer sagt, oh, lieber nicht? Wer sagt, ob die Masken aufbleiben? Was macht das mit Freundschaften mittelfristig?
Naja, das ist erstmal ein komplexes Aushandlungsproblem, das Leute irgendwie lösen müssen. Und das sich dann einfach auch kulturell sehr heterogen darstellt. Also ich würde mal sagen, in Deutschland ist es zum Beispiel nicht so üblich, sich zu küssen. Oder in sehr wenigen Kontexten ist es bei uns eigentlich auch üblich, sich ganz eng zu umarmen. Und das auch nur mit sehr engen Freunden und mit distanteren Freunden nicht. Da ist dann die Aushandlung nicht so kompliziert. Aber in anderen Kontexten wiederum gilt das natürlich, wie soll man sagen, als Zeichen des speziellen Vertrauens. Und wenn man das dann nicht macht, dann ist das schwierig. Und diese ganzen Aushandlungsprobleme, die müssen die Leute irgendwie bewältigt haben. Und ich gehe davon aus, dass das sehr unterschiedlich abläuft. Also ich glaube, das kann man schon über einen Kamm scheren, weil das natürlich millionenfach ausgehandelt wird und millionenfach zu unterschiedlichen Resultaten dann führt.
Aber erstmal zu einer komischen, ungewohnten Distanz, ne, im ersten Moment, wo Sachen, die man neigt ja dazu zu denken, was natürlich irrsinnig ist, aber zu denken, Menschen, die man gerne mag, da wird schon nichts sein. Und das ist schwierig, ne, das so übereinzukriegen, erlebe ich. Frau Böhme, Sie leben und forschen in Schweden. Man sagt, Freundschaften in Schweden sind ohnehin distanzierter als in Deutschland. Stimmt das?
Ich denke, es hängt sehr damit zusammen, wie lange sich die Leute hier kennen. Also die, zumindest in meiner Umgebung ist es so, dass die Menschen auf dem etwas ländlicheren, die sind sehr eng mit ihren, Schulfreunden eben noch. Und die bleiben dann halt auch vielleicht eher in der Region. Und dann ist es aber schwierig, eben im Erwachsenenalter neue Freundschaften zu schließen. Und das wird natürlich jetzt weiter verstärkt durch die Corona-Situation.
Sie haben das Buch geschrieben, Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Warum ist es denn so wichtig für uns Menschen?
Da müsste ich jetzt eigentlich sehr weit ausholen und ganz bis in eigentlich die Entwicklung von kleinen Babys hin zurückgehen, weil letztendlich ist die Berührung unser erster und wirklich wichtigster Sinn, wenn wir auf die Welt kommen, und die Art und Weise, wie wir erstmal ganz am Anfang des Lebens spüren, da sind andere Menschen da, ich bin nicht alleine. Und man lernt so über die Berührung, dass man ein soziales Wesen ist und mit den Eltern interagiert und spürt eben, da ist Unterstützung und da ist Liebe da. Das passiert ganz am Anfang des Lebens erstmal über die Berührung. Insofern ist es ein ganz, ganz grundlegender Sinn für uns, um mit anderen Menschen in Beziehung zu gehen.
Was passiert dabei bei uns? Was ist das, was bei Menschen angeregt wird oder positiv stimuliert wird, wenn Berührung da ist? Es ist ja nicht nur einfach schön, sondern da passiert ja physiologisch im Körper auch was, ne?
Da passiert ziemlich viel, ja. Also es ist erstmal so natürlich, wir spüren das und wir empfinden das als angenehm. Die Berührung ist ja meistens, wenn es eine Berührung ist, die wir mögen, die liebevoll ist, dann ist das oft ein Streicheln oder ein Gedrücktwerden. Das regt natürlich bestimmte Rezeptoren an in der Haut und dann bestimmte Regionen im Gehirn. Da können wir vielleicht noch im Detail drüber sprechen. Dann, was ganz wichtig ist, denke ich, in diesem Zusammenhang, ist, dass man sieht, dass man weniger Stresshormone ausschüttet, wenn man berührt wird. Dass also die Herzfrequenz runtergeht, dass man die Atemfrequenz runtergeht. Man entspannt sich, wenn man von jemand anders berührt wird. Und dann müssen wir natürlich das wichtige Hormon Oxytocin jetzt gleich noch erwähnen. Also das ist ja immer bekannt als das Liebes- oder Bindungshormon, was eben besonders viel ausgeschüttet wird, wenn wir mit einem geliebten Menschen kuscheln und umarmen und streicheln.
Was für einen Einfluss haben Berührungen in Paar- oder Freundschaftsbeziehungen?
Genauso wie in der Eltern-Kind-Beziehung ist es so, dass Berührungen eigentlich die Beziehung stärken. Also die stärken die Nähe, die stärken die Bindung zwischen zwei Menschen. Die sind auch ganz wichtig in der Kommunikation miteinander, dass man also auch ganz viel nonverbal eben über Berührung mit dem anderen kommuniziert. Das heißt also, sie decken eigentlich einen ganz großen Bereich des emotionalen Kontexts in Beziehungen ab.
Frau Müller hat uns angerufen aus Freiburg. Wir hören mal rein. Frau Müller,
ja,
was hat Sie bewogen anzurufen?
Es hat mich bewogen anzurufen, ganz spontan. Dachte ich, will ich mal was Lustiges zu der Sendung beitragen in diesen ernsten Zeiten. Und zwar habe ich also schon seit Jahren ganz viele Bären, also Stoffbären, noch zum Teil von den Kindern. Und mit denen rede ich schon immer und mit denen kann man auch wunderbar schmusen, man kann sie drücken. Ich habe auch ein paar im Bett, morgendliche Rituale, abendliche Gute-Nacht-Rituale. Und das ist also ganz wichtig. Dann fühlt man sich nie alleine. Ich freue mich, wenn ich nach Hause komme. Einer steht am Fenster. Und was ich auch ganz wichtig finde, das sind die sozialen Kontakte. Und wenn man die nicht pflegt, dann ist man jetzt, also in diesen Zeiten, ist man nicht gut dran. Aber das habe ich Gott sei Dank, da ich schon ganz lange alleine lebe. Und ich könnte also einen ganzen Tag mit meinen Lieben telefonieren. Und das finde ich ganz wichtig und das sollte man also pflegen, denn eine Freundschaft kommt nicht immer nur von der einen Seite, die kommt immer von zwei Seiten. Also das finde ich ganz wichtig. Ja.
Das heißt aber, den Kontakt pflegen Sie vor allem über Telefon dann?
Ja, also Telefon dann, aber ich habe also auch, also wie gesagt, zum Geburtstag, also so 40 Meldungen an mich, also das ist normal. Also daraus schließen Sie, dass ich das also schon sehr lange pflege und das finde ich wichtig.
Das heißt, Meldungen heißt, dass Sie über WhatsApp dann Nachrichten sich schicken,
ja,
mit der Familie und
also
Freunden
noch nicht. Ich bin oder also was noch auch immer. Verkabelt, also Telefon und SMS.
SMS, genau.
Und man schreibt, ich bin ja auch noch ein Typ, der gern Briefe schreibt und ja, und wenn es einmal ganz richtig drückt, dann kann man ja auch rückwärts umarmen. Das habe ich schon praktiziert von meiner Nachbarin, das Töchterle bei uns im Haus. Und das findet sie dann immer ganz lustig.
Das heißt, Sie sind erfindungsreich geworden in dieser Zeit.
Ja, genau. Ja, und ansonsten, wie gesagt, man muss es so nehmen, wie es ist und darf sich halt auch irgendwie nicht unterkriegen lassen. Und wie gesagt, die kleinen Blumen am Wegesrand, die sollte man nicht vergessen.
Vielen Dank, Frau Müller. Ich gebe das mal in die Runde. Danke Ihnen sehr. Dieser Erfindungsreichtum sozusagen, ne? Die Bären als Familie und Freunde, als Freundesersatz und das Rückwärtsumarmen. Wo erleben Sie das in Ihrer Forschung, in Ihrer Praxis? Gebe ich mal an alle.
Also ich denke, das ist natürlich super, wenn man Möglichkeiten hat, solche Ersatzverhaltensweisen zu finden. Gleichzeitig muss man natürlich immer bedenken, dass es nie ein vollständiger Ersatz sein kann, ne? Also natürlich ist es schön, mit Kuscheltieren oder mit Haustieren zu kuscheln und sie mit denen zu streicheln. Aber letztendlich sind wir als Menschen eben soziale Menschen, soziale Wesen, die mit Menschen interagieren wollen und sollten, also eben auch biologisch bedingt. Und insofern muss man bedenken, dass das eben also doch kein voller Ersatz sein kann. Aber natürlich ist es wichtig jetzt in dieser Situation, dass man sich da Ersatzmöglichkeiten sucht, weil wir eben tatsächlich uns ja dran halten müssen, dass wir eben nicht alle anderen Leute anfassen.
Was passiert denn, Frau Müller, Frau Böhme, wenn Berührung weitgehend wegfällt, so wie jetzt in der Corona-Zeit? Was beobachten Sie da in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit auch?
Ja, also man sieht schon, dass viele Menschen erstmal jetzt darauf aufmerksam werden, wie wichtig Berührung eigentlich für uns ist. Ich denke, das ist ein ganz spannender Punkt, dass wir sehen, dass Berührung eigentlich vorher sehr in den Hintergrund getreten war, dass es so eine Nebensache war, ne? Man hat da nicht drüber nachgedacht eigentlich. Und jetzt plötzlich, wo man es nicht mehr darf, da merkt man erst, wie wichtig das ist, da merkt man erst, dass es einem fehlt, dass man plötzlich die anderen Leute nicht mehr anfassen darf und auch eben, wie wir schon erwähnt hatten, dass es einen in diese ganz unangenehmen Situationen gibt, wenn man sich begrüßen möchte oder verabschieden möchte, dass diese Rituale wegfallen, die eigentlich ganz wichtig sind für unser Miteinander.
Frau Miele, können Sie das bestätigen?
Ja, absolut. Also ne, die Studienlage zeigt ja ziemlich deutlich, dass eben dieser sogenannte responsive touch, also auch diese Möglichkeit, miteinander sich auszutauschen über Körperlichkeit, über eine Berührung, dass die jetzt wegfällt, macht einen großen Unterschied. Paare, die zusammen wohnen, haben natürlich die gute Gelegenheit, das eben auch weitermachen zu können. Und das, denke ich, ist auch ein bisschen vielleicht, ne, da gibt es jetzt noch nicht, die Studienlage ist dann noch nicht ganz eindeutig, aber eben auch mit dem Grund, dass wir schon finden, dass eben Paare im Vergleich zu Singles oder Leuten, die alleine wohnen, sich eben auch deutlich weniger einsam fühlen und ne, sich da ne, der Partner also auch idealerweise jemand sein kann, der einen da auffängt und da zumindest für die Personen, die in einer Partnerschaft sind, die in einer funktionierenden Partnerschaft sind, eben Berührung auch ein Mittel sind, das eben dann zum Alltag weiterhin gehören kann.
Verordnete Distanz über Freundschaft und Liebe in Corona-Zeiten. Reden wir gleich weiter. Wir sind gespannt auf Ihre Erzählungen, Ihre Erfahrungen, meine Damen und Herren. Wo spüren Sie persönlich? Hat sich was verändert in den letzten Monaten in Bezug auf Ihre liebsten Menschen? Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 00800 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema verordnete Distanz, Freundschaft und Liebe in Corona-Zeiten. Wir sprechen mit der Paarpsychologin Professor Anne Mielek, dem Freundschaftsexperten Dr. Janosch Schobin, mit der Neurowissenschaftlerin Professor Rebecca Böhme und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie hat sich die Beziehung zu Ihren liebsten Menschen verändert in den vergangenen Monaten? Wie geht es Ihnen mit dem Gedanken, dass die Menschen, die uns emotional eigentlich so nahestehen, jetzt vielleicht ein Infektionsherd sein könnten? Was fehlt Ihnen in Bezug auf Freundschaft und Liebe oder was ist Ihnen vielleicht auch zu viel, weil Sie sich zu Hause zu nahe kommen? Wie sieht Ihre Beziehung, Ihre Liebe aus in Begleitung von Covid-19? Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Wir sind uns jedes Mal ein bisschen fremd, als ob man sich noch gar nicht richtig kennt. Ich bin in deiner Stadt Tourist, der nie wirklich zu Hause ist, doch alles irgendwie besser als getrennt.
Die Wochen zwischendurch sind viel zu lang. Am Telefon, das macht uns nur noch krank. Ich kenne deinen Alltag nicht und wenn du nicht darüber sprichst, bleibt er wie deine Sachen in meinem Schrank.
Ich sitze stundenlang im Zug und spür mit jedem Atemzug. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hab dich immer kurz, aber nie ganz. Die Trennung macht mich wahnsinnig. Wo du warst, das frag ich nicht. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz.
Die Liebe auf Distanz, die ist schon so schwer genug. In Pandemiezeiten wird sie für viele Paare fast unerträglich. Wo man sich zumindest sonst noch regelmäßig sehen und sich freuen konnte aufs nächste Mal, sind jetzt plötzlich Grenzen dicht oder Quarantänepflichten, machen Pendeln unmöglich. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit einer jungen Frau, die das gerade schmerzlich erlebt. Guten Morgen, Ina aus Nürnberg.
Hallo, guten Morgen.
Sie studieren noch, Ina, sind gerade mitten im Master für Sozialwissenschaften und ihren Mann haben Sie dieses Jahr schon 5 Monate am Stück nicht sehen können, richtig?
Ja, klar. Ich hatte gerade das Glück, tatsächlich eben die Tage zurückzukommen von einem Besuch nach langer, langer Zeit.
Vorher waren es 5 Monate, ne?
Vorher waren es die 5 Monate.
Erzählen Sie uns, wie kommt das? Wo lebt Ihr Mann?
Genau, mein Mann ist Marokkaner und lebt auch in Marokko. Und dementsprechend, das ist keine Fernbeziehung wie innerhalb von Deutschland, wo man sich die Wochenende über schnell mal sieht. Also sind wir es ein Stück weit auch gewohnt, dass da 2-3 Monate dazwischen liegen normalerweise. Aber sowas wie in Corona-Zeiten haben wir natürlich auch noch nicht erlebt.
Das heißt, Sie waren im März noch dort, richtig?
Genau, ich war im März noch da, als es eigentlich gerade so richtig losgegangen ist. Und das war natürlich auch eine sehr schwere Entscheidung. Irgendwie, wo ist der Platz im Leben? Wo hat man in so einer Situation zu sein? Aber im Endeffekt gab es in Marokko dann auch einen harten Lockdown. Und es war klar, dass ich dann wahrscheinlich auch einfach nicht mehr raus kann über Monate. Und dann haben wir uns entschieden, dass ich zurückfliege. Und so haben wir dann den Frühling und den Sommer erlebt.
Das heißt, Sie wussten, als Sie fuhren, auch gar nicht mehr, wann Sie sich das nächste Mal sehen können, ne?
Ja, genau. Einfach mit den Grenzschließungen, auch von marokkanischer Seite. Die waren sogar eine ganze Ecke länger dicht als die aus deutscher Perspektive jetzt dafür, dass wir verheiratet sind. Genau. War das einfach, lange nicht absehbar, wann es überhaupt wieder geht und unter welchen Bedingungen auch.
Wie war das in dieser Zeit? Wie haben Sie die Liebe aufrechterhalten?
Ja, wir haben natürlich ganz, ganz viel gesprochen, auch um einiges mehr als sonst, einfach weil gerade im Frühjahr die Situation ja auch einfach sehr, sehr beängstigend war und niemand so genau wusste, wo geht es hin, was passiert jetzt. Das Gefühl, dass man so überhaupt nicht, auch ich nach Marokko nicht einreisen kann, war auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Belastung. Na, auch wenn man sich sonst vielleicht mal eine Weile nicht sieht, hat man zumindest immer die Möglichkeit, wenn was ist oder wenn es irgendwie sein muss. So. Und ja.
Das heißt, Sie haben viel virtuell Zeit miteinander verbracht?
Genau, auf jeden Fall.
Wie hat sich Ihre Beziehung verändert in dieser Zeit? Oder hat sie sich verändert?
Ja, ich würde schon sagen, sie ist auf eine andere Art und Weise nochmal enger geworden. Also so ähnlich, wie das vorhin vielleicht schon mal angeklungen ist, irgendwie so vielleicht gemeinsam irgendwie diese Veränderung oder diese Dynamiken irgendwie zu erleben und irgendwie dann auch bei der anderen Person so am Ball zu bleiben, irgendwie so, wie erlebst du das, was ist gerade bei dir los? Genau.
Sie sind ja nicht allein, Sie haben eine Chatgruppe gegründet mit anderen Paaren, die von Langzeittrennung betroffen sind. Wie ergeht es denen? Gibt es da auch welche, die aufgegeben haben, die das nicht geschafft haben?
Es ist keine Chatgruppe. Wir treffen uns tatsächlich einmal die Woche virtuell, also über Konferenzprogramme. Genau. Und tauschen uns da 2 Stunden aus, so Donnerstagabend. Da kriegen wir viel voneinander mit. Aufgegeben hat bisher niemand, aber es sind ziemlich schwierige Situationen, einfach weil die PartnerInnen auch alle außerhalb der EU sind, in Drittstaaten, zu denen teilweise einfach PartnerInnen, die einfach auch kein Visum bekommen, einfach für Europa, so wie das in meinem Fall auch so ist. Ne? Das sind ohnehin schon Beziehungen, wo man ausreisen muss, also ins Land der anderen Person reisen muss, um sich überhaupt zu sehen. Und wenn der Weg dann dicht ist, dann geht halt gar nichts mehr.
Frau Melik, sind das Geschichten, die Sie kennen?
Ja, und das macht eben auch, ne, das fand ich jetzt sehr schön als Beispiel, dass Sie das, ne, geteilt haben jetzt hier mit uns, eben sehr deutlich, wie es in beide Richtungen gehen kann. Ne? Also die Gefahr, dass eine Beziehung daran zerbricht, die ist absolut gegeben. Man merkt jetzt aber, und das sehen wir auch in der Forschung, wie sowas wie so ein Katalysatoreffekt, als ob jetzt, ne, so der Schnellkochtopf angestellt wurde und durch den Druck von außen eben Beziehungen schneller in die eine oder andere Richtung pendeln, in dem Sinne, dass es eben durchaus auch zusammenschweißen kann, also dass es auch diesen positiven Effekt geben kann, dass man so schneller merkt, was man auch am anderen hat, das auch nochmal deutlicher wahrnimmt, dass da vielleicht Werte oder ne, bestimmte andere Dinge eben sehr ähnlich sind, dass man sich da gut unterstützen kann, dass man aufeinander eingehen kann, dass der Partner eine wirkliche Hilfe und Unterstützung ist und dass das eben vielleicht schneller, als es sonst der Fall war, einen auch nochmal zusammenschweißt.
Sie machen ja auch eine Studie darüber, wie Paare das Internet nutzen. Was kann da kompensiert werden? Was kann auch Neues entstehen vielleicht?
Ja, da sind wir gerade ganz aktuell dran und das ist halt auch was, wo wir noch gar nicht so viel wissen, wie wir uns eigentlich wünschen würden, wie wir jetzt feststellen, nämlich zu schauen, wir schauen uns vor allem auch das Smartphone an, also wie und in welchen Situationen nutzen Paare das Smartphone, um miteinander in Kontakt zu treten, aber auch während sie eigentlich miteinander, ne, ganz offline im Kontakt sind. Und wollen so ein bisschen rausfinden, wann und in welcher Form ist das Smartphone eine Unterstützung und wann ist es eigentlich eine Gefahr für Beziehungen.
Und was erleben
Und
Sie da an neuen Ideen, wie das Internet genutzt wird, um Gemeinsamkeit zu schaffen?
also wir sehen zum Beispiel, dass ne, bestimmte ne, Apps benutzt werden, um Alltagsdinge zu erleichtern. Wir sehen aber eben auch, dass beispielsweise das Smartphone zu benutzen, während der Partner anwesend ist, eigentlich eher zu Konflikten führt. Und dass das nicht so vorteilhaft für eine Beziehung ist und langfristig eben auch die Beziehung, der Beziehung erstmal eher schadet. Das ist jetzt in Zeiten so, ne, der digitalen Welt natürlich erstmal auch noch eine, also das sind auch Forschungsergebnisse, die gab es vorher schon. Das heißt, was wir jetzt eigentlich machen wollen mit unserer geplanten Studie, ist wirklich im Alltag nicht nur die Paare zu befragen, sondern auch die Paare zu beobachten und zu schauen, was macht der Alltag im Moment, wie nutzen sie es im Alltag und das zu kombinieren mit einem Selbstbericht. Also die Paare zu befragen und gleichzeitig über sogenanntes Mobile Sensing zu beobachten und das in Kombination und dann wird uns dann hoffentlich neuere Erkenntnisse geben, in welchen Situationen es irgendwie hilfreich ist, auch vielleicht eben mit Freunden in Kontakt zu bleiben, mit der Familie über Smartphone in Kontakt zu bleiben und das auch als Familie und als Paar vielleicht sogar zusammen. Und in welchen Situationen ist es doch irgendwie sinnvoll, um die Beziehung zu schützen, das Smartphone eben auch mal zur Seite zu legen, vielleicht beim Essen auszumachen oder eben im Bett. Na, das sind so Dinge, wo wir dran sein und näher ran wollen mit unserer Forschung.
Es gibt ja auch Paare, die versuchen, wirklich Gemeinsamkeit herzustellen, dass sie das gleiche kochen, zeitgleich quasi also gemeinsam online sind, das gleiche kochen und dann zusammen essen. Gibt es da noch andere Beispiele, die Sie bekommen haben?
Ja, das eben zum Beispiel, da haben wir auch ganz, ne, ganz lustige Anekdoten auch selbst erlebt, im Sinne von, dass eben Paare da sehr, sehr kreativ sind, wie sie auch ne, in der Ferne gemeinsam mit den technischen Medien, die es heutzutage ermöglichen, eben nicht nur zu telefonieren, sondern sich auch zu sehen und bestimmte Dinge ne, auf mehreren Kanälen zu teilen. Uns fehlt immer noch der Kanal der Berührung, was ein ganz, ganz wichtiger Kanal ist, wie wir heute auch schon gehört haben. Aber zumindest haben wir mehr als nur die Stimme. Wir haben auch ein nonverbales Signal, wenn wir eben noch das Video dazu schalten. Und da gibt es ganz, ganz lustige Dinge, die Paare auch anstellen und versuchen
Da
über
können
so
Sie uns ja
viel.
gleich auch noch ein paar Beispiele vielleicht nennen. Ina, machen Sie das auch so? Haben Sie da auch versucht, so eine Nähe sozusagen virtuell herzustellen, oder so eine Alltagsnähe?
Eher so über einfach schon eher Gespräche. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie dann die Kamera 3 Stunden laufen lässt und dann in die Küche geht und eine Stunde arbeitet oder so. Ich nutze das lieber wirklich für Gespräche und das können aber dann im Lockdown auch mal längere und vielleicht nicht sehr bedeutungsvolle oder tiefe Gespräche sein, sondern einfach Zeit verbringen schon auch.
Bald wird Ihr Mann nach Deutschland kommen, habe ich gehört. Dann wird gefeiert, nehme ich mal an.
Ja, wir hoffen es sehr. Also wir sind im Familiennachzug. Tatsächlich warten wir jetzt seit mittlerweile 15 Monaten auf einen Termin. Das ist einfach auch eine große Belastungssituation. Ja, Genau. Und jetzt hoffen wir sehr, dass er ihn in den nächsten 2 Monaten bekommt und dann, ja, und dann auch kommen kann, über kurz oder lang.
Dann drücken wir Ihnen ganz kräftig die Daumen. Vielen Dank, Ina, nach Nürnberg. Wir gehen direkt nach Kassel zu Dario Koch. Guten Morgen, Herr Koch.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist Ihre Geschichte?
Ich bin sehr isoliert, weil ich habe Mukoviszidose. Das ist eine Grunderkrankung und damit zähle ich als Risikogruppe. Und habe mich irgendwie von meinem Freundeskreis oder dem sozialen Leben oder als Teil der Gesellschaft, ich habe mich ganz schön zurückgezogen. Und unter anderem halt auch von meiner Freundin, die wohnt in Göttingen. Wir haben uns vorher irgendwie 2-mal die Woche sehen können und das war alles sehr schön. Und jetzt können wir uns auch noch sehen, aber halt nur auf Distanz.
Was macht das? Wie lange ist das? Gibt es da einen Ausblick, dass das anders wird? Oder sind jetzt drei Fragen in einem? Was macht das mit Ihnen?
Ja, das ist schon okay. Ich probiere die mal nacheinander abzuarbeiten. Also man fühlt sich natürlich ein bisschen alleine und isoliert, weil es schon wehtut. Also wir können spazieren gehen oder uns draußen sehen und reden. Oder jetzt habe ich mir eine teure FFP3-Maske leisten können und dann kann man auch in einem gut gelüfteten Zimmer mal sitzen und man hat trotzdem irgendwie immer versucht, diesen Abstand zu behalten. Und das ist natürlich schon schwierig irgendwie, weil man der Person irgendwie so nah ist und doch so fern. So. Mhm. Für meine Freundin wäre das auch überhaupt gar keine Alternative, auf den Schutz zu verzichten, weil sie ja auch auf jeden Fall mich infizieren wollen würde.
Aber das bedeutet, alles, was körperliche Nähe angeht, die ja in Liebe auch eine Rolle spielt, ist, also ohne, dass ich Sie jetzt ins Detail drängen möchte, aber es ist schwierig.
Alles ist voll in Ordnung. Also so wie Max Rabe das vorhin elaboriert hat, so man kann natürlich nicht sich küssen oder miteinander schlafen. Das sind natürlich Sachen, die im Moment irgendwie ein bisschen auf der Strecke bleiben. Hm. Es sei denn, man hätte halt sehr absurde Vorstellungen von Liebe, also miteinander schlafen mit Masken. Also sie lachen, aber das probieren wir tatsächlich aus. Also zu gucken, wie kann man irgendwie sich nahe sein auf eine Art, trotz des Abstandes.
Herr Schobin, Sie möchten dazu was sagen, oder?
Nee, ich finde das interessant. Also die Problematik als solche ist spannend und ich finde das faszinierend einfach.
Herr Koch, ist das... spüren Sie das als große Belastung für Ihre Beziehung? Etwas, was Sie, wo Sie merken, da ändert sich auch was?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so eine Beziehung oder wie ich sie auch lebe oder definiere, ist ständig im Wandel. Und das heißt, es verändert sich ständig was, aber jetzt hier verändert sich sogar eher was vielleicht zu was Schlechterem, weil also für mich ist das natürlich irgendwie, also ich habe keine Wahl, ich bin in dieser isolierten Situation aufgrund dieser Pandemie, aber die Frage ist natürlich, wie lange meine Partnerin das irgendwie mitmachen kann oder sich auch bereit fühlt, diese Einschränkung wegen mir oder auch mit mir durchzumachen. Also wir hoffen natürlich, dass es schnell einen Impfstoff gibt, der dann für Risikogruppen zuerst freigegeben wird. Und bis dahin muss man einfach schauen, wie man, also man möchte halt nicht sich in der Warteposition befinden, was man aber irgendwie ist, sondern man möchte ja eigentlich irgendwie trotzdem das Beste oder das Schönste aus dieser Zeit rausholen und einfach andere Sachen machen, Aufmerksamkeit auf andere Sachen lenken. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin sehr gut in Fußmassagen geworden. Das was ist, wie man sich auf Abstand berühren kann.
Was ist noch Dinge, die Sie anders für sich vielleicht auch definiert haben oder Dinge, die Sie sich ausgedacht haben gemeinsam, um auf eine andere Art und Weise Ihre Beziehung zu leben?
Wir haben im Freundeskreis zusammengelegt und eine Leinwand und einen Beamer gekauft. Wir sind brennende Cineasten und können dann halt selber Open-Air-Kinos stattfinden lassen mit Abstand. Wir haben natürlich viel nach draußen verlagert, was Treffen anging. Natürlich können wir uns sehen, wenn sie eine 10-tägige Quarantäne macht und eigentlich die gleiche Isolation annimmt, wie ich sie ständig lebe, was natürlich auch eine große Einschränkung für sie ist. Jetzt haben wir das Glück, dass das nächste Semester wahrscheinlich auch ein Online-Semester sein wird, wo man das eher nochmal bewerkstelligen kann, als wenn es Präsenzveranstaltungen gäbe. Und das lässt einen natürlich schon ein bisschen, man ärgert sich jedes Mal, wenn man jemanden sieht, die Maske nicht richtig trägt. Wenn Personen sich nicht an die Abstandsregeln halten oder man von irgendwelchen illegalen Partys hört, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, man könnte andere Risiken eingehen und sich vielleicht ein bisschen risikohafter treffen, wenn die Infektionszahlen niedriger wären. Mhm. Man spielt dann ja einfach mit der Stochastik. Mhm.
Ich finde das unheimlich berührend, Herr Koch, was Sie erzählen. In der Extremität auch sehr, sehr, macht das sehr deutlich, was das bedeutet, auch für Sie. Vielen, vielen Dank, dass Sie das geteilt haben mit uns. Ja. Ich würde das gerne an Frau Mielek weitergeben. Frau Mielek, das ist ein sehr, sehr drastischer Fall.
Mhm. Was? Ja, absolut. Und das ist, zeigt eben auch, dass Paare da vor sehr unterschiedlichen Herausforderungen stehen. Und so einem Extrem jetzt, ne, wo es dann auch wirklich gesundheitlich eben viele Gründe gibt, warum man da auch kein Risiko eingehen kann und sollte. Ja, absolut. Sehr beeindruckend jetzt zu hören.
Frau Böhme, Sie haben ja in Ihrem Buch Human Touch beschrieben, die Schwierigkeit von Liebe auf Distanz. Es war schon bevor irgendjemand von Corona gehört hatte. Da gab es auch technische Entwicklungen, die helfen sollen. Können Sie davon ein bisschen erzählen?
Ja, also es gibt so Ansätze. Es ist ja ganz klar, dass die Wirtschaft da schon erkannt hat, dass da ein Mangel herrscht, also auch schon, wie gesagt, eben vor Corona, gab es also Ansätze irgendwie zu versuchen, so eine digitale Berührung zu vermitteln. Da gab es so, also die sind alle, glaube ich, noch nicht besonders ausgereift, aber da gibt es zum Beispiel diese eine Idee, die ich ganz witzig finde, aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen gruselig, würde ich sagen, ist das sogenannte Hug-Shirt, also Umarmungs-T-Shirt. Da hat man also so ein Shirt an, das voll mit Elektrosensoren, die dann das auslösen können, dass das T-Shirt einen sozusagen drückt. Und das ist dann mit dem Internet verbunden und dann kann jemand anders seine eigene Umarmung sozusagen aufnehmen und digital an dieses T-Shirt schicken, was dann den Träger sozusagen umarmt. Und ja, ich denke, also es gibt ja auch andere Entwicklungen dazu. Ich denke, die sind an sich, wenn man gerade solche Fälle hört, wie wir eben hatten, sind die, kann man sich denken, ganz klar sinnvoll und wichtig, weil es eben doch viele Situationen gibt, wo es schön wäre, wenn man zumindest einen gewissen Ausgleich hätte für diese fehlende Berührung. Aber gleichzeitig sehe ich das immer als sehr ambivalent an, weil ich einerseits, wie gesagt, so ein bisschen gruselig finde, einfach die Vorstellung, dass wir eben alles, was wir in der realen Welt haben, an was tatsächlich auch unsere Wertschätzung der realen Welt und der realen Interaktion fördert, dass das alles immer mehr digitalisiert wird, so dass ich dann eben befürchte, dass wir vielleicht irgendwie vergessen, wie gut es doch eigentlich ist, wenn wir uns wirklich sehen im echten Leben.
Ja, es ist ein Dilemma, in dem wir stecken, ne? Zu versuchen, in dieser Ausnahmesituation eben Alternativen zu schaffen, weil es geht ja nun mal einfach teilweise jetzt nicht anders. Und dann zu schauen, aber auch in welche Richtung es sich entwickelt. Gibt es noch andere Ideen, die Sie aufgegriffen haben in Ihrer Recherche, wo Sie sagen, da haben Paare noch interessante oder schöne Wege gefunden, auch diese Distanz zu überbrücken, über eine virtuelle oder über eine direkte Distanz auch?
Also es gibt natürlich noch andere technologische Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es dann so kleine Gadgets, wo die werden zum Beispiel warm, wenn also beide Partner tragen eins und der eine drückt es und dann wird es beim anderen warm. Das finde ich so ein bisschen schöner, weil das einfach ist mehr wie so ein kleines Zeichen, so hey, ich denke gerade an dich. Und das gleichzeitig wird es aber eben körperlich vermittelt und kann dann vielleicht tatsächlich uns so ein bisschen direkter in unserer emotionalen Verarbeitung berühren.
Kann dann aber auch losgehen, wenn man gerade in irgendeiner Sitzung sitzt oder so.
Ganz genau. Also ich denke, das ist eben das Problematische dabei, dass es dann eben dort trotzdem aus der Situation von dem tatsächlichen Zusammensein sehr abgekoppelt ist. Und also gerade wenn man sich dieses Hackshirt vorstellt, dann muss man sich mal überlegen, man sitzt jetzt hier in einem Meeting und plötzlich fängt dieses T-Shirt an, einen zu umarmen. Das wäre natürlich nicht so schön.
Frau Mielek oder Herr Schubin, was sehen Sie da an Ihren Ideen, auch was Freunde tun, um diese Distanz zu überbrücken?
Naja, also ich glaube, das Problem ist jetzt erstmal, ich würde das ein bisschen anders beschreiben, es ist ja vermutlich erstmal ein Problem, das uns jetzt ein Jahr begleitet oder vielleicht auch eineinhalb, aber dann absehbar irgendwann auch wieder vorbei ist. Und was das jetzt für Freundschaftsnetzwerke erstmal bedeutet, ist, wenn man so will, Selektionsdruck. Dadurch, dass Freundschaften nicht exklusiv sind, weiß ich ja zum Beispiel nicht, mit wem meine Freunde genau befreundet sind, was da für Bedarfe auf die zukommen, mit wem die sich eigentlich treffen wollen. Und das muss ich alles irgendwie rausfinden. Und die Problematik ist jetzt irgendwie, alle müssen ein bisschen reduzieren und alle müssen irgendwie ja dabei auch die Aufmerksamkeit für andere sicherstellen, aber von anderen auch sicherstellen. Und das ist natürlich, wenn man so will, ein riesen Anpassungsprozess, der jetzt vielleicht nicht für immer ist, aber der irgendwie bewältigt werden muss. Und dann lassen sich natürlich Leute ziemlich viel einfallen, damit das nicht schief geht. Also zum Beispiel das mit der Videowahlleinwand, das war ein super Beispiel dafür, wie man das auf einmal doch irgendwie machen kann, dass doch mehr Leute integriert werden können, dass man doch einige beliebte Rituale aufrechterhalten kann. Und das sind natürlich wahrscheinlich ein Beispiel in einem Meer von Beispielen, wie Leute irgendwie mit diesem Problem zurechtkommen, dass Aufmerksamkeit auf einmal ein rareres Gut wird, weil sie exklusiver verteilt werden muss.
Es gibt ja auch Freunde, die online zusammen Doppelkopf spielen oder sich zum virtuellen Weintrinken verabreden. Ist das ein Ersatz?
Für ein Jahr bestimmt. Auf Dauer ist es wieder was anderes.
Ja, und wenn ich dazu auch kurz einladen, das ist halt auch für viele Paare oder generell im Moment das Problem, dass wir alle nicht genau wissen, wie lange das geht. Ne? Also es ist ja kein Sprint, sondern es ist ein Marathon, wo auch gegebenenfalls am Ende kurz vor der Ziellinie nochmal jemand sagen kann, ja, jetzt bitte nochmal 34 Kilometer dran. Und das macht es halt im Moment auch sehr unvorhersehbar. Es ist nicht klar, was wird nächstes Jahr sein, wann steht der Impfstoff zur Verfügung und reicht das dann auch aus? Also wird das dann wirklich auch, kommen wir dann wieder zurück zu einer Normalität, wie wir sie vor Corona kennen? Das macht es natürlich nicht einfacher für alle Beteiligten.
Vielleicht an alle nochmal ganz kurz, was macht das, wenn wir Leute treffen, wo wir denken, okay, das sind zwar unsere engsten Freunde, aber die könnten eben auch ein Infektionsherd sein? Frau Mielig, vielleicht noch kurz vor den Nachrichten.
Ja, also da wüsste ich jetzt gar nicht genau zu, wie Paare damit umgehen, sicherlich auch einzeln. Ne? Das ist ja auch im Paar schon ein Problem, wenn der eine das Risiko anders einschätzt als der andere, kann sehr schnell auch zu Streit und Konflikten führen. Also ich denke, das ist da die größte Gefahr.
Frau Böhme, was sagen Sie?
Ja, ich würde sagen, dass es tatsächlich problematisch ist, weil wir lernen ja sehr, ich meine, diese Angst ist ja ein sehr starker Lernfaktor und diese Sorge, dass man eben tatsächlich sich um die eigene Gesundheit letztendlich, um das eigene Leben sorgt, dass man das dann leider auf den damit verbindet, dass man eben seine nahen Freunde oder Verwandten sieht, das sehe ich als sehr problematisch an, weil es dazu führt, dass wir tatsächlich eben diesen zwischenmenschlichen Kontakt mit lieben Menschen, die uns wichtig sind, als was Negatives, als was Aversives sehen.
Verordnete Distanz, wir reden gleich nach den Nachrichten da auch noch weiter. Das Thema Freundschaft und Liebe in Corona ist noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit unser Thema. Wir sind gespannt, meine Damen und Herren, auf Ihre Erfahrungen, Geschichten, Ihre Erkenntnisse. Erzählen Sie uns unter 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema verordnete Distanz, Freundschaft und Liebe in Corona-Zeiten. Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, gerne auch anonym. Martin Steidl ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, in Aachen rufen Sie an.
Guten Morgen.
Und sind unterwegs im Auto, höre ich.
Ich bin auf dem Weg nach Aachen. Ich bin noch ein bisschen weiter weg.
Gut, hoffentlich sind Sie aber rangefahren. Ja. Erzählen Sie uns, was ist Ihr Thema? Weshalb haben Sie gedacht, hier rufe ich mal an?
Ich habe mich gemeldet, weil bei mir und meiner Frau Corona eine andere Auswirkung hatte. Ich bin 73 Jahre alt, bin seit 46 Jahren mit meiner Frau verheiratet und bin seit über 20 Jahren als Interim-Manager tätig. Das heißt, ich bin irgendwo zwischen Flensburg und München unterwegs. Mein Spezialgebiet ist Sanierung und Restrukturierung von mittelständischen Unternehmen. Das heißt, ich setze mich am Sonntagmittag ins Auto und komme am Freitag Nachmittag oder Mittag wieder nach Hause, manchmal auch Donnerstag. Und meine Frau ist also gewohnt, dass ich häufig unterwegs bin, bis auf die Zeiten, in denen ich kein Projekt habe. Da bin ich dann zu Hause, sehe zu, dass ich ein bisschen was an meiner Fitness mache, dass ich mich fortbilde und Ähnliches. Wir haben festgestellt, dass dass Corona uns dazu gebracht hat, die Zeit, die wir miteinander verbringen, noch mit mehr Qualität miteinander zu verbringen. Meine Frau ist nicht berufstätig, ist eine buchstäbliche Leseratte. Und wenn ich am Freitag zu Hause bin, dann geht das Gespräch außer über persönliche Dinge auch sehr schnell auf das Thema Kultur, Film, Fernsehen, Theater. Und ich lerne sehr viel dadurch, weil ich eben berufsbedingt relativ wenig Zeit habe, mich mit solchen Dingen zu befassen. Und dadurch findet unser Gespräch, unsere Kommunikation, unser Zusammensein ja mehr Tiefe, würde ich mal sagen.
Das heißt, Sie sagen, für Sie hat die Corona-Zeit eigentlich Ihre Beziehung zum Besseren verändert, richtig?
Wir haben also zum Beispiel angefangen, das war gar nicht irgendwie ein Programm, was wir uns gemacht hatten. Wir haben angefangen damit, aus viel früheren Zeiten, Phasen, in denen eine 46-jährige Ehe hat auch schwierige Phasen, in denen wir die Schwierigkeiten beiseite geschoben, aber nicht bearbeitet haben, haben das also nochmal durchgesprochen aus teilweise sehr langzeitiger Rückschau und haben darüber gesprochen und haben manche Dinge letztlich dann auch kommunikationsmäßig einen Strich drunter machen können. Mhm. Etwas anderes noch, meine Frau ist nie ein Fan von E-Mails gewesen. Ich brauchte Anfang April einen neuen Laptop und dann hat meine Frau gesagt, pass mal auf, wenn du dauernd unterwegs bist und ich hier wenig aus dem Haus kann, richte mir auch ein Konto ein. Das haben wir dann gemacht. Und mittlerweile ist es so, ich sehe ja die Mails auch auf meinem Smartphone, dass ihr irgendwas über den Tag einfällt und dass sie mir dann schreibt. Und sie hat beim Schreiben von Mails das Gleiche, was wir beide auch schon vorher entwickelt haben. Wenn man lange zusammen ist, hat man ja bei vielen Dingen eine Art reduzierten Code. Es gibt 2-3 Stichworte. Und wenn ich die mitten in einer Konferenz auf meinem Smartphone lese, dann habe ich große Schwierigkeiten, nicht breitest zu grinsen. Und das sind solche Momente, da fühle ich mich mit meiner Frau auf große Distanz und ohne, dass wir miteinander reden können oder uns auch berühren können, sehr verbunden.
Das ist das, was Sie sagten, Herr Frau Mielik. Ne? Es gibt so unter dem Dampfkochtopf sozusagen, verändern sich dann Sachen auch, die auch ins Gute gehen können.
Ja, genau. Das ist eben schön, dass wir jetzt heute auch viele Beispiele in die Richtung gehört haben, weil es gibt natürlich auch die anderen. Aber es ist eben schön zu sehen, dass solche ganz plastischen Dinge dann jetzt hier geteilt sind und eben deutlich machen, wie kreativ Paare da auch sind und wie sich auch aus ihrer Komfortzone vielleicht herausbewegen. Das ist sehr schön zu hören.
Vielen Dank, Herr Steidl, dass Sie das mit uns geteilt haben. Danke Ihnen sehr. Ich würde gerne noch ein paar Hörer zitieren, die uns gemailt haben. Und zwar ist das einmal jemand, der anonym bleiben möchte, sagt, sie sagt, ich lebe auf Distanz mit meinem Mann. Er war 6 Wochen, März bis April da, dann musste er zurück zu seiner Arbeit ins Ausland. Er arbeitet im Iran. Inzwischen haben wir kein Thema zu besprechen, außer unserem Sohn. Früher haben wir Urlaub geplant, seine Rückkehr besprochen und uns darauf gefreut. Jetzt fehlt das alles. Wir sind 18 Jahre verheiratet, da gibt es auch keine Schmetterlinge mehr im Bauch. Leider. Also nochmal ein Augenmerk in die andere Richtung. Dann hat uns Axel gemailt. Er sagt, es gibt auch positive Seiten der Kontaktbeschränkung, völlig überzogene Rituale, wie zum Beispiel das schon fast grundsätzliche Umarmung bei einer Begrüßung werden wieder zurückgefahren. Ich persönlich empfinde dies als angenehm und benötige es ganz und gar nicht, meint Axel. Nikolaus Klein ist überzeugter Single und sagt, Gott sei Dank bin ich Single seit 40 Jahren, da brauche ich niemanden umarmen, was ich auch bisher seit 40 Jahren nicht gemacht habe. Auch eine spezielle Art zu leben, seinen Weg zu finden. Ingo Schudak hat uns gemailt, auch Umarmung zur Begrüßung, Abschied, ich denke kein Problem, wenn wir nicht gleichzeitig sprechen. Und vielleicht mal mehr schweigen, weniger reden und bewusster wahrnehmen. Und dann hat uns Markus Pfeiffer eine Frage geschickt, aus Köln kommt er. Er fragt, wie sieht es zu Corona-Zeiten aus mit häuslicher Gewalt? Dieser direkte Zusammenhang, dieses enge Aufeinanderhängen, wie wirkt sich das in Ehen auch gerade aus in Richtung häusliche Gewalt? Frau Miele, können Sie was dazu sagen?
Ja, in Anteilen kann ich dazu was zu sagen, aber sicher ist da auch die Dunkelziffer so, dass wir gar nicht, ne, natürlich nicht alle Fälle wissen. Es ist tatsächlich ein Anstieg zu verzeichnen, gerade in der Lockdown-Phase, wo es eben weniger Rückzugsmöglichkeiten gab, gab es, ne, irgendwie verstärkt verstärkte Anzeichen für häusliche Gewalt. Das war ja auch ein Thema in Bezug auf Kinder, wo ich jetzt zum Glück eben auch die Regierung dort deutlich nachgebessert hat im Sinne, dass Schulen und auch der Betrieb von Kitas, dass das sehr viel höher mit auf der Agenda steht, als es in der ersten Lockdown-Phase eben der Fall war, weil das tatsächlich eben ein Thema ist, was ein Thema ist in solch einer Situation.
Wir haben noch zwei Mails. Einmal hat Marie uns geschrieben aus Berlin. Ich merke, wie sehr mir die Distanz auf Dauer zusetzt und wie schwer es mir fällt, meine Beziehung lebendig zu halten. Der kreative Umgang, der in Ihrer Sendung vielfach thematisiert wird, fehlt in meiner Beziehung. Und ich merke, wie die physische Distanz zunehmend auch zu einer emotionalen Distanz führt. Und wir haben noch Helga Göttlicher, die uns gemeldet hat. Ich finde es sehr schön, dass hier auch mal über die Einsamkeit gesprochen wird, wie die entsteht, dass man hört, wie es anderen dabei geht und wie sie dies bewältigen. Allein das zu hören, dass es anderen genauso geht, ist doch schon tröstlich. Gerade uns Singles geht natürlich das bisschen körperliche Nähe, das bisher da war, jetzt vollständig verloren. Was hilft? Da muss man eben die Corona-Regeln in Einzelfällen brechen. Und sie dankt für dieses ausgesprochen wichtige Thema. Am Telefon ist jetzt eine Hörerin aus Baden-Württemberg. Guten Morgen nach Baden-Württemberg.
Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich auch zu Wort komme. Das ist sehr schön.
Uns freut das. Was möchten Sie uns erzählen?
Ich finde es jetzt ganz gut, dass jetzt nochmal zwei Hörerinnen zu Wort kamen, die auch nochmal diese kritische Seite ansprechen. Die kam ja vorher ein bisschen zu kurz, als viel über die Chancen geredet wurden und der kreative Umgang. Das mag alles sein, aber tatsächlich in meinem Umfeld und auch die Menschen, die ich kenne, die leiden da ganz massiv drunter, gerade unter dieser physischen Distanz. Nicht nur zum Partner, auch noch zu Freunden. Das war ja auch noch Thema oder das Thema Ihrer Sendung. Bei mir war es so, dass ich vor 4 Monaten unser zweites Kind geboren habe.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. war allerdings eine sehr, sehr schwere Geburt mit Beatmung und so weiter. Und danach hatte er auch noch eine Neugeboreneninfektion und ich musste dann eben in die Klinik mit ihm, isoliert von meinem Mann, der uns nicht besuchen durfte, mich nicht in den Arm nehmen konnte, isoliert von meinem Sohn, der zu Hause noch war, mein 3-Jähriger. Genau, und das war sehr, sehr schwierig für mich. Die Krankenschwestern durften uns nicht in den Arm nehmen. An dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, wie wunderbar wirklich auch die Krankenschwestern und die Krankenpfleger in unserem Land arbeiten, wie engagiert die sind, was für ein großes Herz die haben und uns da so gut wie möglich wirklich versucht haben zu unterstützen und aufzufangen. Nichtsdestotrotz, diese wirklich körperliche Distanz, die Umarmung, die fehlt, ein Kuss, der fehlt in so einer schwierigen Zeit, daran habe ich echt heute noch zu knabbern. Das ist jetzt 4 Monate her und es ist immer noch wirklich was mich beschäftigt und mir nachgeht, psychisch nachgeht. Und ich glaube und weiß, dass es vielen anderen Müttern, die dieses Jahr auch geboren haben, ganz, ganz schwer ging in dieser Zeit der Distanz und auch im Krankenhaus in dieser Isolierung, auch wenn es nur 3 Tage sind, auch wenn es nur 5 Tage sind, die man dann von anderen Menschen isoliert ist. Aber gerade am Anfang braucht man diese körperliche Nähe. Man hat sein Baby, das ist toll. Das gibt einem so ein bisschen Ausgleich. Aber der Partner, die Freunde, die da einen auch nicht besuchen dürfen. Und dann vielleicht noch mal ein kleiner Ausflug zu meiner Oma, die jetzt 82 Jahre alt ist, die ich ganz, ganz lange nicht sehen durfte, nicht umarmen durfte, die selbst so sehr darunter leidet, dass sie ihre Enkelkinder und Urenkelkinder nicht sehen darf. Also auch für die ältere Bevölkerung, die man ja schützen soll. Und ich sehe das alles, ich verstehe das auch, aber nichtsdestotrotz, was das psychisch mit vielen, vielen Menschen macht und wirklich auch nachhaltig in diesen Menschen bewirkt, das finde ich, wird häufig doch auch unterschätzt. Und das wollte ich jetzt doch nochmal auch nennen.
Absolut. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ich denke gerade auch in diesen, das hatten wir in der Sendung an anderer Stelle, also in anderen Sendungen auch schon thematisiert, gerade diese besonderen Momente im Leben, diese Scheidepunkte, diese kristallinen Dinge, wenn Menschen sterben, wenn Menschen geboren werden, die ja eine sehr hohe Intimität, eine sehr hohe Dichte haben, psychologisch auch, dass es da natürlich nochmal ein Vielfaches schwieriger ist jetzt in dieser Zeit, dass diese Distanz da sein muss. Frau Böhme, das ist das, was Sie ja auch mit Ihrem Buch sagen wollen. Das ist körperliche Nähe, ist nicht einfach nur, man nimmt sich mal in den Arm, sondern das macht auf allen Ebenen etwas mit dem Menschen, richtig?
Ganz genau. Ich denke, das ist besonders jetzt in dem Beispiel, das wir gerade hatten, finde ich sehr wichtig. dass man wirklich nicht so viel daran denkt, welche große Rolle Berührung spielt, wenn wir sowas vermitteln wollen, wie Mitgefühl oder Liebe. Aber es ist tatsächlich so, dass also gerade diese beiden Emotionen besonders stark nonverbal kommuniziert werden über Berührung, indem man eben den anderen in den Arm nimmt, streichelt, mal drückt, einfach nur die Hand auf die Schulter legt. Das gibt uns so ein Gefühl von Sicherheit und von Unterstützung, dass andere Menschen da sind. Das ist so wichtig für uns. Und wir spüren das dadurch nicht nur, wir wissen es dann nicht nur, ne, rational, sondern wir spüren es also visceral im Körper. Und wenn das jetzt wegfällt, da haben wir eben zum Beispiel gut, glaube ich, gehört in dem Beispiel, das ist wirklich sehr problematisch und letztendlich auch traumatisch, weil man braucht eben tatsächlich dieses Gefühl, dass andere Menschen da sind und einem helfen, einem unterstützen. Nur so kommt man eben durch schwierige Zeiten.
Haben Sie vielen Dank nach Baden-Württemberg, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und Sie haben ja auch angesprochen, Herr Schobin, dass das ja auch noch den Freundschaftskreis eben auch noch betrifft, dass auch da große emotionale Belastungen jetzt auch einfach da sind dadurch. Können Sie das bestätigen?
Ja, also ich habe jetzt noch keine Daten dazu. Die brauchen bei uns immer ein bisschen, bis sie erhoben sind und bis sie dann öffentlich zur Verfügung stehen. Aber aus der Isolationsforschung ist das natürlich eine ganz klare Sache. Die Leute schränken den Kontakt ein, kommen Stressbelastungen dazu. Das erzeugt Unterstützungsbedarfe, auch emotionale Unterstützungsbedarfe. Und die üblichen Weisen, wie man das macht, die sind dann halt alle auch gleichzeitig sich irritiert und funktionieren nicht, sodass Einsamkeitsempfindungen da an der Tagesordnung gestanden haben werden. Was ich aber glaube auch wichtig finde, ist dabei, dass aus einer soziologischen Perspektive, was jetzt angesprochen wurde, ja nicht nur den Kontakt betrifft, sondern es betrifft auch, wie man als Mensch sozial, wenn man so will, prozessiert wird, wie man die Übergänge bewältigt zwischen Situationen. Das war jetzt natürlich nicht nur Geburt und Tod, wo das ganz eklatant war, aber auch beispielsweise die Einschulung der Kinder oder bei der Universität, die Leute, die ins erste Semester kommen. Diese ganzen Rituale, die für uns wichtig sind, um die Übergangsphasen zwischen die Übergänge zwischen Lebensphasen zu bewältigen, die haben jetzt natürlich auch irgendwie alle gehapert. Und das ist schwierig, auf einer Ebene, weil man dann gar nicht so genau weiß, wo bin ich jetzt eigentlich? Ne? Also was ist mit meinem Leben passiert und wie soll ich das deuten? Also die eingespielten Weisen, wie wir unser Leben sinnhaft verorten, sind dadurch ja auch irritiert.
Und wir haben ja auch die Fälle, in denen Menschen noch gar keine Freunde haben, weil sie neu in eine Stadt kommen oder neu in eine Universität kommen. Und es ist sehr schwierig, auch Menschen kennenzulernen in dieser Zeit jetzt, ne?
Das kommt damit dazu, also wenn diese Übergangsrituale fehlen, das sind ja auch, wenn man so will, gleichzeitig die Gelegenheitsstrukturen, in denen die Beziehungen häufig dann auch entstehen. An Universitäten oder Schulen ist das ja klar. Und sowas fehlt dann natürlich auch. Das heißt, das Leben ist irgendwie wie erstmal auf Pause gestellt und man ist in so einer Zwischenphase, die nicht definiert ist und die eigentlich sozial auch keinen Ort hat. Und das ist für viele, denke ich, auch eine ganz schwierige Sache, mit der man erstmal zurechtkommen muss.
Ich würde gern noch zitieren einen Hörer, der uns angerufen hat und uns etwas mit auf den Weg geben wollte. Der sagt, Menschen, die generell in sich gefestigt sind, denkt er, kommen besser mit der Zeit zurecht als Menschen, die auf soziale Kontakte und die Gesellschaft angewiesen sind. Die Corona-Zeit ist ein gutes Training, um besser mit sich selber zurechtzukommen. Die Medien sollten darauf hinweisen, dass es auch psychologisches Training gibt, um dies zu verbessern. Das bringt mich zu Frau Milek, die ja tatsächlich auch Präventivprogramme für Paare durchführt, damit sie eben durch schwierige Zeiten kommen. Was hilft da? Was können Sie da machen, um vorzubereiten darauf oder zu unterstützen?
Ja, ich finde das ganz wichtig, dass dieses Thema eben auch noch angesprochen wird und eben jetzt der letzte Wortbeitrag der Hörerin ja auch nochmal deutlich gemacht hat. Ich glaube, sie hat wirklich von traumatisch ja auch gesprochen und dass sie eben immer noch dran zu knabbern hat, obwohl das jetzt schon 4 Monate her ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt zum Glück haben auch viele Beratungsstellen jetzt ihr Online-Angebot auch intensiviert, sodass es da selbst mit dem Lockdown oder mit bestimmten Einschränkungen eben auch da es Möglichkeiten gibt, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Ich würde mir sehr wünschen, dass einzelne Personen, Paare, Familien das auch viel stärker und viel früher in Anspruch nehmen und nicht warten, bis es eigentlich bis das Kind im Brunnen gefallen ist oder bis man merkt, es geht gar nicht mehr, sondern wirklich schon zu einem Zeitpunkt, wo man merkt, oh, hier hapert es ein bisschen, gleich direkt sich Unterstützung holt. Es gibt da genug Menschen, die sehr auch für ausgebildet sind, einen in solchen Situationen auch zu unterstützen und aufzuarbeiten, was da vielleicht auch passiert ist jetzt in den letzten Monaten.
Was gibt
sowohl
es denn,
das Paar als auch eine Einzelperson angeht.
Was gibt es denn in diesem Präventivprogramm, was Sie stärken? Also was genau?
Also Präventivprogramm, in dem ich jetzt auch tätig bin und wo wir auch sehr viel Forschung zu gemacht haben, geht es vor allem um Stressprävention. Das ist ein Programm, was gerichtet ist an alle, generell Paare, also Paare, denen es idealerweise auch noch sehr gut geht miteinander, also keine hochstrittigen Paare, wo es darum geht, einfach deren gemeinsame Stresskompetenz, Stressbewältigungskompetenz zu stärken und sie darin zu unterstützen, gewappnet zu sein für den ganz normalen Alltagsstress, aber eben auch für Hochstressphasen, wo es eben einen ganz besonderen Stressor gibt, wie zum Beispiel ein kritisches Lebensereignis. Also wir beschäftigen uns auch mit Paaren im Übergang zur Elternschaft und versuchen die zu unterstützen in diesen besonderen Anforderungen zum Beispiel. Das als eine Möglichkeit.
Sie sind ja von der Datenlage in der Forschung erst am Anfang, weil die Situation recht frisch ist in wissenschaftlicher Zeitrechnung. Aber es gibt ja Studien zu anderen kritischen Ereignissen, die gibt es ja schon. Was ist anders Ihrer Meinung nach an der Corona-Pandemie?
Also was in der Corona-Pandemie jetzt sehr besonders ist, ist, dass es eigentlich ein kritisches Lebensereignis, also ein Makrostressor, wie wir das einordnen würden, und gleichzeitig aber eben ein chronischer Stressor ist. Also es ist etwas, was mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist und was, wenn man das vergleicht mit Studien, die sich zum Beispiel Terroristenanschläge anschauen oder Umweltkatastrophen, das ist dann ein Ereignis, wo man eher sieht, dass es Paare zusammenschweißt. Während man die Forschung, die eben zu chronischem Stress ganz deutlich zeigt, dass das eben Paare auseinanderbringt. Das heißt, wir haben jetzt hier genau die Situation, wo eigentlich wie beides so ein bisschen ineinander fließt. Und das jetzt auch die große Frage ist, ob selbst die Paare, die es eigentlich schaffen, das als etwas Zusammenschweißendes anzusehen, ob es denen gelingt, über diesen langen chronischen Stresszeitraum, der eben damit verbunden ist, dieses Gemeinsame auch aufrechtzuerhalten, oder ob nicht dann doch ein chronischer Stress, der jetzt im Alltag auf einen zukommt, oder auch die Erlebnisse, die jetzt vielleicht auch schon passiert sind, die an einem nagen, ob die nicht doch eine Partnerschaft über die Dauer dann zermürben. Und das wird die Zeit leider erst zeigen. Und eben ich würde mir sehr wünschen, dass Familien da auch hellhörig sind und rechtzeitig professionelle Unterstützung da in Anspruch nehmen.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Herr Weckmüller aus Wietze hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Weckmüller.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe jetzt sehr intensiv die letzten Sätze gerade gehört und wollte eigentlich damit anfangen mit dem Satz, also das mache ich einfach. Ich bin der Überzeugung, dass die Corona-Krise, so schlimm das für viele, viele Menschen ist, dass die uns in gerade in der Hinsicht, so was heute besprochen wird, unheimlich große Chancen gibt zum Umdenken in vielen Bereichen.
Inwieweit
und,
konkret?
Dass wir einfach noch mehr Augenmerk darauf legen, dass wir uns selbst besser ausbilden, dass wir dafür sorgen, dass wir natürlich auch in gewissen Situationen mit uns selbst genug haben und nicht immer auf Partnerschaft oder sowas so dermaßen angewiesen sind, dass wir, wenn niemand da ist, immer nur von wilder Einsamkeit und sowas, das hört man ja immer in Berichten. Es sind viele alte Menschen, die fühlen sich nur einsam, 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 das hört man. Ich denke, man sollte schon frühzeitig Menschen so, wie soll man sagen, ausbilden, dass sie durch Selbstreflexion und sowas einfach besser mit sich selbst zurechtkommen. Und dann, ich finde, zwei solche Menschen können eine Partnerschaft viel besser begehen, als wenn dort Menschen sind, die auch in Abhängigkeiten zueinander sind. Ne? Und
woran haben Sie das bei sich auch gemerkt? Was hilft Ihnen dabei?
Tja, also ich bin eigentlich schon immer so. Ich merke einfach, ich komme gut durch diese Corona-Zeit. Ich habe Familie, Enkel, Töchter und ich habe auch die Kontakte. Aber auch wenn das etwas länger dauert, dass man sich sieht, es wird mir einfach nichts ausmachen. Hm. Ne? Weil ich weiß, diese Menschen sind da. Ich nutze natürlich auch alle Möglichkeiten, ob es das Internet oder das Telefon ist, zum Kontakten. Und das hilft mir natürlich. Aber ich weiß ganz genau, ich kriege einfach nicht dieses Gefühl der Eifersucht, der Einsamkeit. Ne? Und ich merke das auch bei den letzten Kommentaren der Leute, die meisten fühlen sich wirklich sehr allein in dieser Zeit. Und gerade in dieser Zeit kommt das so deutlich heraus. Mhm. Ne?
Das ist dieses Brennglas, ne, von der Frau Milek auch gesprochen hat. Vielen Dank für diese Anregung und ihre Einschätzung. Frau Milek, Einsamkeit ist ein großes Thema in Corona-Zeiten. Ne? Mhm. Woran zeigt sich das? Wie ist damit umzugehen?
War die Frage doch, ich habe jetzt nicht gerade, das war akustisch nicht verstanden. War das jetzt an mich gerichtet?
Das oder war an Sie gerichtet, Frau Milek.
Ah, genau. Okay. Entschuldigung.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung, aber ich wollte gerne nochmal aufgreifen, wenn Sie da noch kurz was zu sagen könnten. Mhm.
Ja, eben Einsamkeit ist ein Thema und das ist natürlich besonders tragisch, wenn man sich eigentlich zweisam einsam fühlt und sich einsam in einer Beziehung fühlt und das auf jeden Fall auch etwas ist, was man dann vielleicht in die Beziehung reinbringen sollte und auch drüber sprechen sollte, dass das ein Thema sein darf und sein kann und man vielleicht auch mit dem Partner mal auslotet, wo stehen wir da und was können wir dagegen tun, dass wir uns einsam fühlen.
Ich würde gerne am Ende noch eine Mail zitieren von einem Herrn, der nicht genannt werden möchte, der aber schreibt: Das Mädle, in das ich mich gerade richtig verliebe, hätte ich ohne das Virus vermutlich gar nicht kennengelernt. Über eine Freundin, die sie mit in eine kleine Online-Gruppe gebracht hat, die wir während des Lockdowns gestartet haben. Dann online Spieleabend, Skypen, telefonieren. Und weil sie über den Sommer nicht so lange in den Urlaub konnte wie geplant und die Maßnahmen gelockert waren, auch erste Treffen. Keine Ahnung, aber diese Geschichte wäre ohne Corona nicht passiert, ohne zynisch sein und die vielen schweren negativen Auswirkungen ausblenden zu wollen. Verordnete Distanz, Freundschaft und Liebe in Corona-Zeiten, das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. In Münster bei der Paar- und Familienpsychologin Professor Anne Milek, in Kassel beim Soziologen und Freundschaftsnetzwerkexperten Dr. Janosch Schobin und in Schweden bei Professor Rebecca Böhme, Neurowissenschaftlerin und Autorin des Buchs Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Ganz herzlichen Dank Ihnen dreien und ganz herzlichen Dank besonders auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre vielen Anrufe und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle meine Kollegin Dotte Hindrichs mit dem Thema beschäftigen. Kein Ende in Sicht, wie gelingt der alltägliche Umgang mit der Pandemie? Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen ganz schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.